Aber Perke, die eigentlich alles entscheidende Frage, ist dieser Hamilton-Sieg ein One-Off oder ist Hamilton wirklich back to his prime? Vielleicht nicht prime, aber back grundsätzlich. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast. Es ist Zeit, über Silverstone zu reden. Und Perke, bevor wir mit der Episode starten, will ich dich an eine Sache erinnern. Ein unbekannter Podcaster hat vor dieser Episode gesagt, vor der Pre-Weekend-Show, er denkt in den Predictions, es wird ein Mercedes-Doppelsieg werden. Und wir waren nicht weit weg davon. Wir haben eine Mercedes-Doppel-Pole gehabt. Und hätte Russell nicht Probleme mit dem Auto gehabt, es hätte der Mercedes-Doppelsieg werden können und Sir Lewis Hamilton, den ich gecallt habe auch noch, hat gewonnen.
Ja, aber am Ende war deine Mercedes-Doppelsieg-Prediction genauso falsch wie meine Prediction. Von dem her ist mir das relativ egal, was du vorhergesagt hast, weil es hat ja nicht gestimmt.
Ich habe den Hamilton-Win predicted.
Klar, es hätte stimmen können. Du hast den Hamilton-Win predicted. Ja, mein Gott, war jetzt keine Glanzleistung. Na, okay, da gebe ich dir schon Props. Ich habe mich schon drüber lustig gemacht, auch in der Folge am Donnerstag, dass du Hamilton auf 1 tippst. Ja gut, jetzt ist er auf 1. Ich glaube, ich habe auch Mercedes Doppelpodium predicted. Aber Doppelsieg war schon. Hast du schon stark gemacht, ja? Man kann dir ja mal Props geben. Ich mach's nicht gern, aber dafür, dass du den Hamilton-Sieg vorher gesagt hast, gebe ich dir jetzt einfach mal Props.
Danke.
Immer gern. Also du hast es ja verdient. Mit der Prediction hast du es verdient und mit der Prediction hast du dir jetzt auch eine Woche Urlaub verdient, glaube ich.
Ja, genau. Kommen wir gleich zum schmerzhaftesten Thema der ganzen Episode. Bedauerlicherweise ist das jetzt erstmal für diese Woche auch die letzte Episode. Denn erst in der nächsten Episode, in der nächsten Woche, mein Deutsch deutscht heute schon wieder nicht, Perke, wie man merkt. In der nächsten Woche geht's erst weiter, weil ich bin im Urlaub. Perke, du wärst theoretisch da, du kannst auch, wenn du willst, hier einen Stundenmonolog halten, wenn du magst. Aber für mich geht es nach Irland, nach Dublin in den Urlaub. Daher, genau, wir hören uns am Montag wieder in der nächsten Episode dann.
Ja, in der Folge What If. Wenn alles glatt läuft, hören wir uns nächste Woche Montag zu What If wieder.
Genau. So,
das ist doch auch was.
Gehen wir aber weg, Perke, von den traurigen Aussichten für diese Woche und kommen auf das Schöne vom Wochenende zu sprechen.
Naja, ich weiß nicht, ob das nächste Thema schön ist. Wenn ich ganz ehrlich mit dir bin.
Ja,
oder nicht auch eher traurig.
Ich weiß, was du meinst. Und es macht einen vielleicht ein bisschen depressiv, obwohl ich es auf der anderen Seite eher funny als depressiv finde. Wenn man natürlich mal wieder über Sergio Perez reden kann und den Fakt, dass Logan Sargeant Sergio Perez öfter outqualified hat, als Sergio Perez Logan Sargeant.
Ja, oder der Fakt, dass Nico Hülkenberg in den letzten 2 Rennen mehr Punkte geholt hat als Perez in den letzten 6. Also auch natürlich. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Perez ist einfach schlecht.
Ja, ist schon ein bisschen bodenlos,
so,
ne?
So, der Red Bull war ja dieses Wochenende eh nicht das schnellste Auto. Darüber müssen wir gar nicht reden. Der Red Bull, also in dem Red Bull hätte ich jetzt nicht erwartet, dass Perez und Pole fährt, auf keinen Fall. Aber dass Perez das schafft in Q3, ich hole euch mal ab, falls ihr das Qualifying nicht gesehen habt, dass Perez in Q1 direkt das Auto ins Kies setzt und dann nicht mal rauskommt und dann in Q1 schon krachend ausscheidet, ist natürlich, das passt zu den letzten Rennen von Perez. Das ist einfach unglücklich ohne Ende. Wir haben es gesehen, andere Fahrer hatten da auch einen kleinen Ausritt, hatten da auch Probleme an genau der Stelle, wo Perez da auch seine Probleme hatte. Aber Perez hat es dann halt am meisten erwischt. Der stand dann da, stand im Kiesbett, kam nicht mal raus. Der Samstag war vorbei, bevor er richtig angefangen hat für Perez. Und das ist natürlich, es passt einfach. Es passt zur jetzigen Zeit bei ihm.
Ja, und weißt du, was allerdings nicht gepasst hat? Deine Erwartung, dass Sergio Perez tatsächlich ins Q3 kommt dieses Wochenende.
Irgendwann muss er doch mal wieder liefern. Es kann ja nicht sein, dass er jedes Wochenende wieder schlecht ist. Das kann doch nicht sein.
Doch, kann es. Man sieht es ja aktuell gerade.
Ja, scheinbar.
Und ich verstehe auch nicht, also wir haben zu oft darüber geredet in letzter Zeit, ich weiß, aber es bleibt mir weiterhin ein Rätsel, wie der Mann eigentlich eine Vertragsverlängerung bekommt und dann eigentlich dieser ganze Druck wegfällt und er trotzdem noch schlechter fährt als vor seiner Vertragsverlängerung.
Der muss was gegen Christian Horner und Dr. Helmut Bauke, irgendwas muss er da in der Hand haben. Irgendwas hat er in der Hand. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas weiß er, was wir nicht wissen. Er erpresst sie, dass er da weiterfahren darf. Anders kann ich mir das nicht mehr vorstellen.
Ja, aber
dass
weißt
Perez da in diesem Red Bull sitzt.
Weißt du, was Christian Horner und Dr. Helmut Marko gegen Perez in der Hand haben? Nämlich eine Klausel in seiner Vertragsverlängerung angeblich. War eine wilde Überleitung, muss ich mir lassen.
Das ist wahr, in der Tat.
Kommen wir darauf zu sprechen, weil es ist in der letzten, keine Ahnung, in den letzten 48 Stunden, sage ich jetzt mal so ein bisschen hochgekommen, dass es eben wieder eine Klausel im Vertrag bei Perez und Red Bull geben soll, die wohl sich auf einen 100-Punkte-Rückstand auf seinen Teamkollegen Max Verstappen beziehen soll. Und sagen wir es mal so, Perez liegt aktuell mehr als diese 100 Punkte zurück und müsste in den nächsten...
Jetzt schon, ist noch nicht mal die Hälfte der Saison
vorbei. Müsste in den nächsten zwei Rennen eigentlich hoffen, dass Verstappen 0 so Punkte macht und Perez beide Rennen gewinnt, damit er überhaupt eine Chance hat, da wieder rauszukommen. Aber davon mal abgesehen, dass es diese Klausel gibt und Perez wohl seinen Sitz verlieren könnte, falls diese Klausel aktiviert wird, gehe ich nicht davon aus, dass diese Klausel aktiviert wird. Warum? Weil so eine Klausel gab es auch schon letztes Jahr, Perke. Ich glaube, du kannst dich vielleicht noch daran erinnern, es müsste so um den Zeitraum Spa-Francorchamps gewesen sein, wo wir darüber geredet hatten, dass es auch so eine Klausel im Vertrag bei Sergio Perez gibt. Und diese Klausel...
Ja, als wäre es gestern gewesen, erinnere ich mich dran.
...wurde nie aktiviert. Nie. Und warum sollte diese Klausel jetzt aktiviert werden? Auch Perez letztes Jahr hatte seine Probleme im Qualifying und man hat sie nicht aktiviert. Ja, man hatte da zwar ein bisschen mehr Abstand zu den anderen Autos, aber es ergibt keinen Sinn, warum soll man diese Klausel jetzt auf einmal magisch aktivieren, wenn es die auch theoretisch letztes Jahr schon gegeben hätte.
Das ist richtig. Und wo ich besonders denke, dass gerade Mid-Season diese Klausel nicht gezogen wird. Wenn die Klausel gezogen wird, wenn die sagen, ey, Perez, hier reicht's nicht mehr, dann bin ich immer noch der festen Meinung, dass es am Ende der Saison der Fall sein wird. Auch wenn man bei Red Bull da nie sicher sein kann, das ist mir auch bewusst. Red Bull ist da immer sehr schnell, was sowas angeht. Bei jedem Fahrer außer Perez, meine ich natürlich. So, bei Perez sind sie sehr abwartend. Jeder Fahrer vorher wäre schon dreimal rausgeflogen für die Leistung. Ein Gasly, ein Albon, hätten die das gemacht, dann wären die jetzt schon lange nicht mehr da. Aber irgendwie bleibt Perez da. Ich glaube auch noch, dass er die Saison zu Ende fahren wird. Ich weiß nicht, warum er das darf. Ich weiß nicht, wie das passiert, aber ich glaube, er darf. Und dann, wenn er weiter so performt, wird am Ende der Saison die Klausel auf jeden Fall gezogen und dann jemand anderes hochgezogen.
Perke, das ist jetzt natürlich aber nicht nur die einzige Klausel, die es maybe geben könnte. Ich hatte dir vor der Aufnahme ja schon was vorgelesen gehabt, nämlich ein Zitat von James Vowles nach dem Silverstone Grand Prix und zwar bezüglich der Zukunft, gerade rund um Logan Sargeant. Ich kann ja mal vorlesen. James Vowles sagt, "There will be a line in the sand where we have to make a decision both for 2025 and maybe something for this year." Also vereinfacht übersetzt, wir müssen irgendwann jetzt in der nächsten Zeit eine Entscheidung für 2025 treffen oder bereits für dieses Jahr. Und das finde ich interessant, ja, weil er deutet indirekt damit an, dass man Logan Sargeant auch schon, ich sage jetzt mal, in der Summer Break rausschmeißen könnte.
Dann frage ich mich jetzt natürlich aber, wen hat da Williams jetzt im Kopf, den man im Sommer zu sich holen könnte?
Sergio Perez und Logan Sargeant geht zu Red Bull.
Ja, aber jetzt mal realistisch gesehen, wen hat Williams wirklich im Hinterkopf, den man zu sich holen könnte? Man hatte jetzt Colapinto im ersten freien Training im Auto sitzen, aber du holst dir jetzt nicht einen Colapinto für ein halbes Jahr ins Auto, wenn du einen komplett anderen Favoriten für nächstes Jahr
hast. Ich habe den Namen für dich, ich kann dir Namen sagen. Andrea, Kimi, Antonelli.
Dann sag mir, für ein halbes Jahr und dann ein anderer Move am Ende des Jahres.
Warum denn nicht? Sagen wir es so. Antonelli hat sein erstes Rennen in der Formel 2 jetzt gewonnen. Muss man ja auch mal sagen. Wir greifen schon mal ein bisschen vor. Er hat sein erstes Rennen in der Formel 2 gewonnen. Und wir wissen beide, Perke, dass Toto sehr liebäugelt mit Antonelli. Wir sind beide der Meinung, dass Antonelli noch nicht ready ist für die Formel 1. Aber wenn Logan Sargeant eh rausgeschmissen werden würde und du einen Antonelli bei Williams für ein halbes Jahr erstmal zwischenparken könntest, vielleicht sogar mit einem weiteren Jahr im Anschluss, warum nicht?
Da hast du jetzt, du hast mich überzeugt, verkauft, passt. Nehme ich so, Antonelli zu Williams, here we go. Passt.
Also es wäre das Einzige, was für mich jetzt direkt Sinn ergeben würde.
Das ist ja auch eine super Lösung, wenn du Antonelli wirklich zu Mercedes holen willst. Und es wäre, für Williams wäre es gar kein Risiko, ihn zu holen, weil schlechter wird es kaum mehr. Klar, Sargeant hatte jetzt ein gutes Wochenende, darüber müssen wir gar nicht reden. Sargeant hatte ein wirklich gutes Wochenende. P12 im Qualifying und wenn ich mich nicht irre, auch P11 im Rennen, genau. Das war wirklich ein absolut solides Wochenende von Logan Sargeant. Ein super Wochenende. Und wenn er mehr solcher Wochenenden hätte, dann müssten wir jetzt auch nicht drüber reden, ob er rausgeworfen wird. Aber die hat er halt eben nicht regelmäßig. Deswegen, was kann man verlieren bei Williams? Gar nichts eigentlich.
Eigentlich nicht. Warum nicht? Und deshalb wäre es für Williams meiner Meinung nach eigentlich mit die schlauste Option, sich Kimi Antonelli zu sichern für ein halbes oder anderthalb Jahre.
Dann, wo, ja, Ja, das ist richtig. Noch kann Antonelli noch gar nicht Formel 1 fahren, rennenmäßig, obwohl doch.
Und du musst es natürlich auch so sehen, dann hättest du ihn genau bis zu den 26er Regulations bei Williams und genau beim Regulation Change kann er zu Mercedes.
Ja, das wäre natürlich perfekt. Ja, nehme ich.
Und dann machst du, keine Ahnung, bei Mercedes.
James Walsh.
Bei Mercedes, falls du Antonelli noch ein Jahr länger bei Williams parkst und dann eine Zwischenlösung finden willst, nimmst du halt erstmal einen Esteban Ocon für ein Jahr bei Mercedes auf.
Esteban Ocon hat einigen Medienberichten zufolge schon unterschrieben bei einem anderen Team. Aber
angeblich sollte er bei Williams auch schon Sainz unterschrieben haben vor einem Monat.
Das ist richtig und Sainz ist jetzt nicht mehr Favorit bei Williams, aber darüber reden wir auch noch gleich.
Ich den Punkt doch gleich vor, wenn du ihn jetzt schon angesprochen hast.
Ja, okay. Valtteri Bottas ist jetzt der Favorit bei Williams, denn Sainz lässt sich sehr viel Zeit. Sainz hat jetzt Interesse von einem anderen Team, das wieder aufflammt, Interesse von einem anderen Team, was jetzt Favorit ist auf Sainz. Valtteri Bottas soll jetzt der Mann sein, der zu Williams geht, neben Albon fährt nächstes Jahr. Ich kann es nicht verstehen, wo man sich jetzt noch einen alten Fahrer holt. Aber James Vowles denkt sich, die Daten sehen gut aus. Ja. James Vowles denkt sich, ey, Bottas, den kenne ich ja auch noch von Mercedes. Vowles weiß, wie Bottas arbeitet. Bottas weiß, wie Vowles arbeitet. Das heißt, die beiden können wahrscheinlich gut miteinander. Ich bin nicht der größte Fan davon.
Ich auch nicht.
Auch wenn es natürlich cool ist für Williams-Fans, sage ich mal, so eine Rückholaktion von Bottas, der da super Jahre hatte, der da seine Karriere richtig in Schwung gebracht hat bei Williams. Aber ich verstehe nicht, warum du jetzt einen alten Fahrrad zu dir holst bei so einem Team, was eigentlich im Aufschwung ist, sage ich mal, und die nächsten Jahre noch mehr im Aufschwung sein will. Ob du dann einen Fahrer brauchst, der eigentlich schon über seine Grenzen hinaus ist, oder warum holst du dir nicht einfach einen jungen Fahrer ins Team? Und wenn es nicht ein Antonelli ist, dann hast du immer noch, du hast immer noch einen Frederik Vesti in der Hinterhand. Du hast jetzt einen Colapinto, der im ersten freien Training für dich gefahren ist. Ob der jetzt Formel 1 ready ist, sei mal dahingestellt. Aber warum holst du jetzt einen Bottas rein? Den Move verstehe ich nicht. Aber zumal es scheint du mit aktuell, Albon
einen erfahrenen Fahrer inzwischen hast.
Richtig, aber es scheint aktuell wie die realistischste Variante, dass Valtteri Bottas nächstes Jahr im Williams sitzen wird.
Ja, für mich auch nicht wirklich verständlich. Da bin ich voll bei dir. Aber naja, James Walt wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben, dass man jetzt sagt, ey, Bottas klingt ganz cool. Für mich ist der Mann auch ein bisschen über seinen Zenit drüber. Ich glaube, das spiegelt sich auch in seinen aktuellen Leistungen bei Stake wieder. Aber naja, er wird wissen, was er tut. Sagen wir es so. Gut, Perke, gehen wir mal wieder ein bisschen nach vorne zum Anfang des Grids. Ich würde mal sagen, Qualifying kann man ja, haben wir ja schon teilweise besprochen. Ich meine, es war etwas überraschend, sagen wir es so, dass die beiden Mercedes dann auf 1 und 2 waren mit George Russell auf Pole, Hamilton auf 2, dann, wenn ich mich nicht irre, Norris auf 3, Verstappen auf 4 und dann Piastri auf 5. Oder war es sogar Verstappen auf 5 und Piastri auf 4?
Nee, Verstappen war auf 4.
Verstappen war auf 4, genau. Also ja. War sehr überraschend und ich glaube, wir müssen jetzt auch klar über Verstappen und den Red Bull reden, warum es teilweise am Wochenende so gewirkt hat, als wäre da gar keine Pace in dem Auto gewesen. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch darüber reden, bei Mercedes scheint man auf einmal unfassbar Pace gefunden zu haben und ist das jetzt tatsächlich reelle Pace oder ist das eher so eine One-Off-Pace gewesen, die jetzt für das Wochenende in Silverstone gut gepasst hat, weil wenn wir uns zum Beispiel auch an die letzten 2 Jahre zurückerinnern, der Mercedes hat in Silverstone immer sehr gut performt, also das ist eine Strecke, die liegt dem Mercedes sehr, sehr gut.
Also ich würde mal mit Max Verstappen einfach anfangen. Max Verstappen, warum er im Qualifying nur auf 4 war, ist ganz einfach, er hatte Unterbodenschaden im Qualifying, deswegen hatte er da nicht die volle Pace, weil auch Verstappen hat es einmal erwischt, er ist einmal quer über den Kies gebrettert und da hat er sich Schaden am Unterboden geholt, deswegen hat er auch im Interview danach gesagt, er ist noch glücklich mit P4 im Qualifying, die haben dann nach dem Schaden erwartet, dass es noch schlechter wird. Deswegen kann man P4 im Qualifying ganz gut erklären. Im Rennen hat man gesehen, dass der Red Bull einfach nicht mehr das stärkste Auto ist. Weil wenn es ein Max Verstappen nicht mal mehr schafft, am Anfang das Auto auf dem Podium zu halten, im normalen Kampf. Wenn ein Max Verstappen das nicht schafft, dann weißt du, das Auto ist nicht mehr das Beste. Wenn ein Max Verstappen bei beiden Mercedes nicht mitkommt, wenn er von Lando Norris überholt wird, wenn er Druck ohne Ende von Oscar Piastri bekommt, dann ist der Red Bull nicht das beste Auto. Der McLaren war dieses Wochenende wieder das beste Auto, bin ich der festen Überzeugung, dass der McLaren auch besser war als der Mercedes. Aber McLaren hat es anders weggeworfen im Rennen, sage ich mal. Aber der Red Bull war dieses Wochenende einfach nur das drittstärkste Auto. Das muss man so sehen. Dieses Wochenende waren sowohl McLaren als auch Mercedes besser. Und da ist Max Verstappen halt der perfekte Indikator, weil Max Verstappen ist für mich ohne Frage der beste Fahrer im ganzen Grid. Ohne Frage. Da kommt auch nach Max Verstappen erstmal eine Weile niemand, weil er mit Abstand der Beste ist für mich. Und wenn er es nicht schafft, wie ich schon gesagt habe, das Auto auf dem Podium zu halten, im ersten Stint besonders, dann ist der Red Bull einfach nicht gut. Das war jetzt kein Max Verstappen-Aussetzer, weil Max Verstappen hat im Normalfall keine Aussetzer irgendwie mal ein Rennwochenende. Das war einfach eine relativ schlechte Performance von Red Bull. Und da muss man jetzt gucken, was man machen kann, um wieder aufzuschließen, besonders auf McLaren. Ob Mercedes dauerhaft auf die Pace halten kann, darüber reden wir ja gleich noch. Aber man muss jetzt endlich auf McLaren aufschließen, weil McLaren ist einfach nicht nur jetzt dieses Rennwochenende besser gewesen als Red Bull, sondern die letzten Wochen immer eigentlich besser gewesen. Da war es halt immer dieser Max Verstappen-Faktor, der gereicht hat irgendwie. Den hattest du dieses Wochenende nicht, weil das Auto vielleicht zu schlecht war und Max Verstappen mal für ihn eine durchschnittliche Leistung hatte, was für die meisten immer noch die beste Leistung der Saison wäre wahrscheinlich. Also diese Kombination, dass Max Verstappen vielleicht nicht sein bestes Wochenende hat und dein Auto nicht das schnellste ist, dann sieht es direkt so aus. Man muss sagen, Max Verstappen wurde im Rennen immer noch Zweiter. Mit 2-3 Runden mehr hätte Max Verstappen auch das Rennen irgendwie gewonnen und niemand weiß wie. Aber das war keine gute Performance vom Red Bull. Über Perez müssen wir noch nicht reden, er wurde 2-mal überrundet. Ja. Aber das erste Mal war er da auch bitter, weil Perez viel zu früh auf Inters gegangen ist und deswegen hatte da pro Runde irgendwie 15, 20 Sekunden verloren. Das war jetzt nicht unbedingt sein Fehler. Aber der Red Bull sah nicht gut aus dieses Wochenende, muss man ganz klar so sagen.
Ja, und genau das ist auch das, was ich meinte, als ich gesagt habe, wir müssen darüber sprechen. Die Pace war ein bisschen alarming, sagen wir es so. Also auf mich hat es so gewirkt. Am Ende war Verstappen halt auf dem besten Reifen mit dem harten. War auch für mich als...
Nein, ich würde nicht...
Ja, doch, der harte war der... Also, sagen, ja, der Medium mit Piastri war sogar Medium noch besser. Aber ich sag mal, ja, im Top-3-Kampf war Verstappen auf dem besten Reifen. Der das Soft hat Fall, einfach ja, zu schnell dann abgebaut am Ende hin. Hamilton hatte dann natürlich... na gut, dazu kommen wir gleich, zu dem, was ich da noch zu sagen habe. Aber man hat gesehen, der harte hat deutlich besser funktioniert und man hat ja auch gesehen, wie Verstappen dann tatsächlich die Lücke zu Norris aufgerissen hat, als die Softs dann tatsächlich eingebrochen sind. Die Mediums waren an sich besser mit Piastri, aber dazu gleich noch was, weil der Pace von Verstappen so ein bisschen, auf mich hat so ein bisschen gewirkt, als wäre, wenn das Auto voll beladen wäre, voll getankt wäre, der Red Bull einfach irgendwie nicht auf derselben Pace, wie wenn er leerer ist. Das ist ja auch so, man hat es ja zum Beispiel auch mit dem Haas gesehen. Der Haas hat ja eine unfassbar gute Quali-Pace letztes Jahr gehabt und hatte dann aber eine richtig miserable Renn-Pace. Und der Red Bull ist ja wirklich in den letzten Rennen so ein bisschen mehr da aufgefallen, dass er die Reifen härter beansprucht, als der McLaren es zum Beispiel tut. Man hat es ja immer wieder gesehen, McLaren ist länger draußen geblieben, hat die Reifen weitergezogen, gerade mit Norris. Und ich glaube, da liegt der auch teilweise entscheidende Vorteil von McLaren, dass man eben deutlich, deutlich sanfter mit den Reifen umgeht als der Red Bull.
Ja, das auf jeden Fall, das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist einfach, dass irgendwie, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber all in all hat McLaren Red Bull wirklich überholt. Auch Quali-Pace sind die ja auch, eigentlich haben die Red Bull gematcht in der Quali-Pace. Das ist so ein bisschen 1:1 mäßig. Jetzt war Norris 2 Zehntel im Qualifying vor Verstappen, aber wie gesagt, Verstappen mit dem Unterbodenschaden. Ich denke, das hat so 2-3 Zehntel auch ausgemacht. McLaren ist da. McLaren ist eigentlich gerade das Team, das man schlagen muss. Aber McLaren hat 2 Fahrer, die das machen können. Aber McLaren hat gerade leider nicht die anderen Leute, die Boxenleute, die Strategie-Calls.
Die Strategie die ist 100%ig von Ferrari gekauft.
Über die reden wir auch noch gleich, was man da weggeworfen hat dieses Rennwochenende. Aber da muss ich McLaren endlich mal raffen. Weil McLaren hat jetzt diese Saison die Chance, Konstrukteursweltmeister zu werden. So ist es. Weil sie gerade das beste Auto im Grid sind und 2 Fahrer haben. Ferrari ist gerade auch noch in der Konstrukteurswertung vor McLaren, wenn ich mich nicht irre. Aber Ferrari fährt ja gerade im Niemandsland rum. Red Bull hat nur 1 Fahrer. Und deswegen, diese Saison ist die Chance für McLaren. Und die dürfen das nicht so wegwerfen, wie sie es gerade machen. Aber dazu kommen wir auch noch gleich. Red Bull, ich will nicht sagen, macht mir Sorgen. Das ist überhaupt nicht so, weil am Ende wird Max Verstappen Weltmeister,
wenn alles normal läuft. Der Mann kann, legit jetzt jedes Rennen, wenn ich mich nicht irre und einen Rechenfehler drin habe, kann der Mann jedes Rennen auf dem 2. Platz beenden und würde gerade so noch Weltmeister werden.
Ja, überleg dir mal, Red Bull hatte jetzt wieder ein nicht so gutes Wochenende und er hat trotzdem die Lücke zu Norris weiter aufgerissen.
Ja, und Hamilton und Russell trotzdem sind einfach Wochenende nicht nah genug dran, dass das gefährlich wäre, selbst wenn die Punkte
aufholen. Nein, dafür war die erste Hälfte der Saison viel zu schlecht. Dafür war das viel zu schlecht. Also Verstappen wird Weltmeister, aber ich mache mir wirklich... Ich mache mir keine Sorgen, ich finde es cool. Ich finde eine spannende Formel 1 cool. Wir hatten jetzt 6 Sieger in den ersten 12 Rennen. Das ist unverwertet, das nach der Bahrain-Domination von Verstappen gedacht, dass wir am Ende sowas haben. Das ist ja wirklich eine unfassbar geile Saison, die wir haben, wenn es nur um die Spitze geht. Aber Red Bull muss sich raffen. ganz einfach. Bei Red Bull hat man auch nicht erwartet, dass jetzt die anderen so aufschließen und sogar überholen. Und jetzt überlegt ihr mal, jetzt diese Saison oder hatte man noch Adrian Newey. Nächste Saison hat man auch ihn nicht mehr. Und wenn es dann mal bergab geht, dann geht's richtig bergab, weil man dann den Besten in seinem Feld nicht mehr hat. Ich bin wirklich gespannt, was die Zukunft von dem Team angeht. Sie haben immer noch den besten Fahrer im Grid. Red Bull ist kein Team, was abstürzen wird komplett. Red Bull, habe ich auch bei Mercedes gedacht, aber die sind ja auch gewaltig abgestürzt
in den letzten 2 Jahren. Aber wieder, ne?
Guck dir an, wo sie jetzt sind. Red Bull ist, wie gesagt, für mich irgendwie kein Team, das richtig abstürzt. Red Bull wird, ist in meinem Kopf immer ein Top-3-Team und so wird es einfach sein. Aber die müssen sich raffen und gucken, dass die jetzt wieder das beste Auto im Grid werden. Sonst könnte das für die Long-Term auf jeden Fall bitter werden. Auch schon diese Saison in der Konstrukteurswertung.
Ja, das Ding ist, wenn wir uns jetzt aber mal den eigentlichen Race-Winner angucken, Lewis Hamilton, dann werden mich vielleicht einige Leute dafür hassen. Ich finde, Lewis Hamilton, ich fand es sehr cool, dass er wieder gewonnen hat. Ich fand es schön, dass es endlich passiert ist, dass die Zeit jetzt vorbei war.
Ich habe es ihm richtig gegönnt.
Ich habe es ihm auch richtig gegönnt. Aber für mich war der Sieg durch sehr viele Faktoren recht lucky. Ich sag jetzt nicht, dass es unverdient war. Keineswegs. Wie gesagt, ich fand, Hamilton hat alles dafür gegeben, hat ein brillantes Rennen gemacht. Aber er war sehr oft an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit. Gerade wenn du dir dann anguckst, als bei diesem letzten Stint Verstappen auf den Hards war und beide auf den Softs. Hätte Norris die Mediums genommen, das ist jetzt, da schneiden wir jetzt einfach die Punkte ein bisschen zusammen, würde ich sagen, Perke. Hätte Norris die Mediums genommen, wäre Norris Race-Winner gewesen. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Allein guck dir an, was Oscar Piastri gemacht hat. Der Mann war nach dem Stop 17 Sekunden hinter Verstappen und am Ende des Rennens waren es wie viel? 7 oder so? Also der hat unfassbar aufgeholt. Piastri war mit Abstand der schnellste Mann.
Auf Norris waren es 5 Sekunden am Ende des Rennens. Ah,
gut. Also im Endeffekt, der Mann war der schnellste Mann on track. Seit dem Boxenstopp dann mit den Mediums, hätte Norris einfach die Mediums genommen, hätte McLaren das locker gewonnen. Der andere Punkt ist aber auch, Norris hat einen Blunder gemacht. Ich weiß nicht, ob alle den mitbekommen haben. Als er in die Box gefahren ist, ist er ein bisschen zu weit geslidet bei seinem Stop von Inters of Softs, bei dem letzten. Und dadurch war es ein Slowstop von 4,2. Und genau diese 2 Sekunden waren genau der Abstand zwischen Hamilton und Norris, der konstant gehalten wurde dann. Wäre Norris da pünktlich rausgekommen, ich sage nicht, dass er direkt vorbei gewesen wäre, aber er wäre im DRS gewesen. Und wenn das aktiviert worden wäre, dann wäre es sehr, 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 sehr schwer für Hamilton gewesen, weil der McLaren einfach bessere Race-Pace hatte. Und dann ist auch die Frage, selbst wenn Norris auf Softs raufgekommen wäre, was wäre gewesen, wenn die beiden sich gebettelt hätten? Wäre Verstappen dann rangekommen und hätte Verstappen vielleicht sich noch den Sieg geholt? Und Oscar Piastri, hätte man ihn nicht bei den Inters eine Runde länger draußen gelassen in der Mitte, hätte Oscar Piastri hier vielleicht das Rennen noch gewonnen, weil Piastri unfassbare Pace hatte?
Das wollte ich ansprechen. McLaren, er hat Norris Sieg weggeworfen, okay, so be it. McLaren hat aber an allererster Stelle den Piastri-Sieg weggeworfen. Das ist das, was ich sehe. McLaren hat
Halleluja.
Das war jetzt, Hilfe. McLaren hat einen Oscar Piastri-Sieg bei diesem Stop auf Inters weggeworfen, weil man Piastri einfach eine Runde zu lang draußen gelassen hat und die Runde hat ihn halt 15, 20 Sekunden gekostet. Hätte man ihn einfach eine Runde früher reingeholt, dann hätte Oscar Piastri dieses Rennen gewonnen, wenn man dann auch die Entscheidung so gefällt hätte, dass man Piastri trotzdem auf Mediums gesetzt hätte. Das jetzt mal vorausgesetzt, dass man ihn nicht auch einfach auf Softs rausgeschickt hätte, wenn er dann da vorne gewesen wäre. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn man beim ersten Stop von Piastri den richtigen Call macht, dann haben wir hier Piastri ganz oben auf dem Treppchen.
Ist
ganz
dir mal einfach aufgefallen, dass McLaren in dieser Saison schon öfter Piastris Strategie richtig gebottelt hat im Vergleich zu Norris?
Ja, ich sage es, auf der Strecke ist McLaren Top-Team, aber an der Pitwall ist McLaren kein Top-Team. Die sind auch alle, glaube ich, ein bisschen damit überfordert, dass die jetzt auf einmal das beste Team sind. Die haben selbst nicht damit gerechnet, dass das so schnell passiert. Und die denken sich jetzt selbst, scheiße, wir können gewinnen. Und ich glaube, die an der Pitwall werden selbst ein bisschen aufgeregt. Die sind selbst ein bisschen überfordert mit der Situation, dass man jetzt eigentlich liefern muss. Die kommen damit nicht so richtig klar. Das Auto und die Fahrer haben irgendwie, die sind so weit vor dem Zeitplan, dass der Rest des Teams nicht mitgekommen ist, sage ich einfach. Und jetzt, das ist halt das Ergebnis, dass man Sieg nach Sieg nach Sieg wegen Strategie wegschmeißt. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass man irgendwas wegschmeißt bei McLaren. Das ist jetzt schon ein paar Mal passiert in dieser Saison. Da muss man sich selbst mal hinterfragen, woran liegt das? Wie können wir es besser machen? Weil am Auto und an den Fahrern liegt es definitiv nicht, dass McLaren erst ein einziges Rennen diese Saison gewonnen hat.
Ja, und das ist genau das, was mich ein bisschen genervt hat, weil wir hätten den ersten Race-Win von Oscar Piastri hier sehen können. Mal jetzt den Sprint in Katar da rausgenommen. Das
ist ja kein Race-Win.
Und es macht mich ein bisschen sad auf der einen Seite, weil ich hätte es gerne gesehen. Aber auf der anderen Seite ist das halt wieder einer der Faktoren, wo ich gesagt habe, wie gesagt, nicht Hamilton, um Hamilton hier zu diskreditieren oder irgendwas, aber es war sehr, sehr lucky. Aber so ist Motorsport und das gehört natürlich halt dazu.
Und in einem Chaosrennen musst du auch irgendwie lucky sein. Genau. In einem Chaosrennen gehört Luck dazu.
Ich meine, am Ende des Tages, derjenige, der als erster über die Ziellinie kommt, ist halt nun mal Race-Winner. Daran kann man nichts ändern und muss man auch nicht. Und deshalb hat Hamilton diesen Sieg dann auch, wenn auch lucky, für mich verdient gewonnen. Und mich hat's,
und jetzt den alleinigen auch, Rekord.
Genau, hat den alleinigen Rekord für die Most Race Wins auf einer Strecke. Hat natürlich seinen eigenen Rekord gebrochen.
Genau, hat jetzt 9 Mal in Silverstone
mit 104 gewonnen.
Siegen. Und Schumacher. Schumacher hatte auch 8 Siege auf einer Strecke. Die hatte Hamilton davor auch auf Silverstone. Jetzt hat Hamilton auf 9 in Silverstone gestellt. Bei Schumacher war es tatsächlich Frankreich. Habe ich vor der Folge nochmal nachgeguckt. Frankreich wurde 8 Mal von Schumacher gewonnen. Jetzt ist Hamilton auch. Hamilton der nächste Rekord, den er für sich beanspruchen kann. Auch eine schöne Geschichte.
Ja.
Dass auch noch der Heim-Grand Prix ist, den man so das oft gewinnt, ist schon crazy.
Das zum Beispiel fand ich schon wieder ein bisschen over the top. Aber ich glaube, das ist einfach, das war so ähnlich wie dieses Celebrate in 2021 nach dem Sieg von Verstappen, dass er dann immer noch 10 Minuten überall rumläuft an der Strecke und am Track dann, bevor er dann irgendwie zu den Interviews kommt, etc. Aber es sei ihm gegönnt. Ich meine, der Mann hat jetzt 900, was sind es, 75 Tage lang nicht gewonnen. 45 Tage lang nicht gewonnen. Es sei ihm dahingestellt, es sei ihm gegönnt. Aber Perke, die eigentlich alles entscheidende Frage, ist dieser Hamilton-Sieg ein One-Off oder ist Hamilton wirklich back to his prime? Vielleicht nicht prime, aber back grundsätzlich. Und ja,
also
für mich,
in seiner Prime ist er definitiv.
Also für mich ist auch Hamilton nicht back. Ich glaube, für mich ist Hamilton, also One-Off vielleicht ein bisschen hart, aber ich denke, mehr als ein 2-3-Off diese Saison wird es nicht. Ich denke nicht, dass Hamilton, also Hamilton noch sehr oft gewinnt diese Saison.
Ich glaube, dass Mercedes noch einige Male gewinnen wird diese Saison. Ob es dann Russell ist oder Hamilton, sei jetzt mal dahingestellt.
Ich sag, wenn, dann ist
aber
es
Mercedes,
Russell,
ja. Wenn man jetzt auch gerade wieder sieht, vor 15 Stunden, Mercedes have some crucial upgrades in the pipeline. James Allison is confident. Das heißt, die haben jetzt noch fette Upgrades, die bringen werden. Und James Allison, einer der Besten in seinem Fach, ist sehr entspannt und freut sich sehr auf die Upgrades, sage ich einfach mal. Die werden auch nur noch besser, glaube ich. Und ich finde, je länger die Saison läuft jetzt gerade, desto näher kommt Hamilton immer weiter an Russell ran. Und ich weiß, und du schüttelst schon den Kopf, aber ist mir jetzt auch relativ egal. Hamilton kommt immer näher an Russell ran. Und Hamilton hätte, auch wenn Russell nicht retired wäre, dieses Rennen hier gewonnen. Davon bin ich fest überzeugt, weil Russell musste ja um Runde 30 rum leider das Auto abstellen, was natürlich am Ende auch Hamilton in die Karten gespielt hat. Aber ich glaube, Hamilton hätte so oder so das Rennen gewonnen. Hamilton wird diese Saison auf jeden Fall nochmal gewinnen. Das war nicht der letzte Sieg diese Saison für ihn.
Wie gesagt, vielleicht noch 1 oder 2 Rennen, aber ich glaube nicht, dass es mehr
ja,
sind.
Aber wie viel willst du denn erwarten? Es gibt bis jetzt sowieso, also diese Saison hat ja wirklich nur Verstappen mehr als ein Rennen gewonnen.
Ja, also, mir geht's,
du kannst ja nicht mehr erwarten.
Der Grund, warum ich diesen Punkt Rennen hier mit reingenommen habe, ist, weil ich schon wieder an, ich sag jetzt mal, bestimmten Orten von Social Media schon wieder gelesen habe, Lewis Hamilton is back, Verstappen is so cooked, he's in the best car in
Nein,
car race und
sowas.
Und das ist halt so, weißt du, man darf nicht vergessen, Silverstone liegt dem Mercedes historisch gesehen sehr gut. Wie gesagt, die letzten 2 Jahre waren die Mercedes auch sehr, sehr stark in Silverstone. Dann muss man natürlich bedenken, es war ein, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Chaosrennen durch den Regen, etc. Es hat viel mit reingespielt. Ich glaube, alleine von der Pace wäre das Rennen trocken gewesen, hätte das hier für Mercedes nicht gereicht. Und ich glaube auch, dass Russell besser gewesen wäre im Trockenen. Weil, guck dir mal die Anfangsrunden an. Da ist Russell von Hamilton weggezogen. Und Russell hat es erst verloren, als es in die Mixed-Bedingungen kam. Und wir wissen beide, Perke, dass Hamilton ein unfassbar, unfassbar guter Fahrer ist in solchen Mixed- und leicht nassen Bedingungen. Und ich glaube, dass da Russell tatsächlich seinen Vorteil verloren hat. Wäre das trocken geblieben, wäre Russell davon gefahren.
Ja, das kann sein, aber war es am Ende einfach nicht. Am Ende stand Hamilton ganz oben und Russell hat sich das Ganze aus der Box angeguckt, was Hamilton da macht.
Was ich auf jeden Fall funny finde, ist, Hamilton geht jetzt weg von Mercedes, wo Mercedes gut wird, und geht zu Ferrari, welche gerade einen kompletten Absturz erleben.
Ja, das ist schon unlucky. Aber Hamilton wird noch mehr als wird einmal noch mindestens gewinnen diese Saison. Davon bin ich fest
überzeugt. Weltmeister wird er nie mehr. Wo auch immer das sein mag. Das ich jetzt schon.
Ja, da bin ich auch deiner Meinung. Aber es freut mich einfach, Hamilton wieder da zu sehen, wo er hingehört auf dem Podium. Jetzt auch ganz oben, auch schön. Das freut mich einfach. Er hatte ja jetzt auch eine lange, lange Durststrecke. Ich gönne es ihm, jetzt einfach mal wieder oben zu stehen. Ja, es freut mich. Und es wird nicht das letzte Mal diese Saison gewesen sein. Lass uns aber Hamilton abhaken. Und lass uns gucken, wer für Hamilton zu Mercedes kommt. Und da hat Mercedes wir haben ja immer gehört, Mercedes hat jetzt noch zwei Namen auf ihrer Shortlist und die Namen sind Antonelli und Verstappen. Jetzt soll aber Mercedes scheinbar wieder größeres oder gesteigertes Interesse an Carlos Sainz bekommen, denn Toto Wolff hat vor dem Rennwochenende gesagt, ey, wir brauchen jemanden, der auch vielleicht ein bisschen erfahren ist, der in allen Bedingungen abliefern kann. Und da wurde quasi jetzt reingelesen, dass er nicht weiß, ob es Antonelli schon ist. Antonelli hat jetzt natürlich dieses Wochenende gezeigt, dass er auch in schwierigen Bedingungen abliefern kann. Du hast ja vorhin schon gesagt, Antonelli hat dieses Rennwochenende sein erstes Rennen in der Formel 2 gewonnen. Und so, ich glaube, für mich ist Antonelli auch immer noch Top-Favorit, aber Sainz soll jetzt auch wieder Kandidat bei Mercedes sein. Ja,
ich glaube, ich will das Thema jetzt eigentlich nicht schon wieder aufmachen. Mich nervt dieses Sainz-Thema inzwischen eigentlich nur noch. Wir haben so oft darüber geredet, wo Sainz am Ende des Tages landen wird. Wir waren wirklich gefühlt vor einem Monat schon, eigentlich hatten wir die Unterschrift gefühlt schon ausgedruckt. I have it printed out here on paper, wie Toto sagen würde. Und am Ende des Tages war es doch nicht. Ganz ehrlich, Sainz, irgendwann wird er irgendwo sein. Es wird kein Top-Team mehr sein, jedenfalls. Also jedenfalls nicht auf Langzeit, das wissen wir beide. Selbst wenn es Mercedes wird, wird es ein Einjahresding. Maximal gefühlt. Also mal gucken, wo er landet. Aber ja, ich finde diese Diskussion um Sainz, glaube ich, inzwischen recht leid.
Ja, ich auch. Aber ich wollte noch kurz erwähnen, Alpine ist Stand jetzt der Favorit. Ich weiß nicht, wann wir das erste Mal drüber geredet haben, ob es Montag war letzte Woche oder Donnerstag oder wann auch immer. Das war, ist jetzt auch eigentlich egal, wann wir das erste Mal drüber geredet haben. Aber dass Flavio Briatore wohl richtig Bock hat auf Carlos Sainz und das mit Briatores Verpflichtung da richtig Schwung reingekommen sein soll. Und jetzt ist scheinbar Alpine der Favorit auf Carlos Sainz. Da stellt sich mir die Frage, lässt du Jack Doohan wirklich raus oder schmeißt du auch Gasly raus? Was passiert da? Weil eigentlich kannst du hast den Doohan jetzt so lange aufgebaut, du hast Doohan eigentlich immer das Gefühl gegeben, dass er der nächste Fahrer wird. Ich bin mir auch sicher, dass das intern das ein oder andere Mal auch so gesagt wurde. Doohan, wenn einer geht, dann bist du der Nächste im Auto. Ob man dem jetzt einfach Sainz vor die Nase setzt oder ob man dann Gasly jetzt wirklich rauswirft, was ich mir auch irgendwie mittlerweile nicht mehr vorstellen kann. Es würde mir leid tun für Doohan, aber Sainz scheint der Top-Favorit bei Alpine zu sein.
Ja, gut. Haken wir Sainz ab, gehen einen weiter. Wir haben die Diskussion schon vorhin angesprochen. Es gibt in Sergio Perez' Vertrag ja angeblich eine Klausel, mit der das Ding recht schnell enden könnte. Jetzt gucken wir uns mal einen an, den das vielleicht freuen könnte, weil es gibt natürlich die Option, wenn Sergio Perez tatsächlich in der Sommerpause rausfliegen sollte bei Red Bull, dann würde er höchstwahrscheinlich entweder komplett fliegen oder geswitcht werden. Sollte er geswitcht werden, dann stellt sich mir die Frage, für wen? Wird er für Daniel Ricciardo geswitcht, aber dann wäre für diese Person, um die es geht, kein Platz mehr, weil alle Sitze immer noch gefüllt werden. Das heißt, sollte es dazu kommen, dass Perez komplett fliegt, nicht mal mehr zu V-Cup geht, dann wäre die Chance für Liam Lawson da, entweder direkt in den Red Bull-Sitz zu kommen oder den einen Sitz bei V-Cup einzunehmen für die Person, die dann hochgezogen wird zu Red Bull.
Und die Gerüchte wurden ja jetzt richtig befeuert in Silverstone, denn am Samstag hat man ja bekannt gegeben, dass Liam Lawson jetzt diesen Donnerstag, wo im Normalfall eigentlich eine Folge von uns kommt, wo wir gleich drüber hätten reden können, aber die kommt ja
ich
nicht.
Ich merke das Side-Eye hier.
an diesem Donnerstag wird Liam Lawson den Red Bull aus diesem Jahr, also den aktuellen Red Bull testen in Silverstone. Und da wurde natürlich gerüchtet, ey, warum testet Lawson jetzt den aktuellen Red Bull, der wirklich aktuell in der Formel 1 fährt? Das macht man ja nicht ohne Grund. Ich meine, das hat man letztes Jahr auch mit Daniel Ricciardo gemacht. Man hat Daniel Ricciardo den richtigen Red Bull testen lassen. Der Test war gut. Auf einmal saß Ricciardo nicht mal ein halbes Jahr später in der Formel 1 wieder. Es kann sein, dass das Gleiche mit Lawson passiert. Wenn Lawson richtig überzeugt bei den Tests, dann kann alles passieren bei Red Bull. Ich glaube, es steht und fällt mit dem Test von Lawson, was die nächsten Wochen und Monate passiert bei Red Bull. Wenn er richtig überzeugt, dann bekommt Perez noch mal mehr Feuer, als er jetzt eh schon hat. Wenn Lawson enttäuscht, dann wird die Saison so zu Ende gehen, wie sie jetzt ist. Aber an diesem Donnerstag hängt, glaube ich, sehr, sehr viel.
Ich sage dir, wie es ist. Ich sage, Liam Lawson wird diesen Test komplett gucken.
Glaube ich
der
auch.
Der wird in diesen Test sein gesamtes Herzblut reinhauen, weil der weiß, wenn der hier gut abschneidet, dem stehen die Türen offen.
Ich glaube auch.
Also das wird, denke ich, hochkarätig gut werden. Aber Perke, das bleibt auch ein Thema für die Zukunft, die man hätte am Donnerstag bereden können, um dein Zeitei hier wieder aufzugreifen von gerade eben. Aber dann wird es halt am nächsten Donnerstag beredet. Ich glaube, dann haben wir auch schön alle gesammelten News dazu, falls es welche geben sollte. So, Perke, kommen wir abschließend zum Thema Formel 2, Formel 3. Da hast du, hoffe ich, wie immer die Standings alle schön offen. Dann lasse ich dich dir das einfach schnell durchrattern, weil ich habe es nicht geguckt.
Also, das Sprintrennen in der Formel 3 hat gewonnen Arvid Lindblad vor Leon und Zagaceta. Ich guck mal, wo die Deutschen waren. Die haben nicht so ewig gut performt. Wenn ich das hier sehe. Tim Tramnitz auf 25 und jemand anderen sehe ich hier gar nicht in den Top 25. Und im Feature Race hat wieder Arvid Lindblad gewonnen. Er hat beide Rennen dieses Wochenende gewonnen. Vor Mini und Voisin. Olli Goethe wurde Sechster.
Das ist so krank, die Konstanz von dem Mann.
Ja, Tim Tramnitz 14. Und das war auch das in den Top 24 mit den Deutschen. Und im Sprintrennen in der Formel 2 hat, wie wir schon gesagt haben, Kimi Antonelli sein erstes Rennen gewonnen vor Zane Maloney und Kushmaini. Und im Feature Race hat Isaac Hadjar gewonnen, der auch am Freitag in der Formel 1 im freien Training gefahren ist. Da mal ein bisschen Lando Norris im Weg rumstand, aber mein Gott, der hat das Feature Race gewonnen in der Formel 2 vor Zane Maloney und Crawford.
Kein Aaron auf dem Podium.
Kein Aaron
damit
auf dem Podium.
Damit ist die Streak dann
Aaron gerissen. Wurde im Feature Race 12.
Uff. Hartes Wochenende für Aaron.
Im Sprintrennen nicht mal in den Top 16.
Ach du Scheiße, keine Punkte das Wochenende.
Keine
dann Punkte. Dann ist er die WM-Führung gegen Hadjar über los, oder?
Das gucke ich mir natürlich gerne an. Ja, Hadjar führt in der WM vor Aaron und Zane Maloney.
Was der Abstand dann jetzt von Aaron auf Hadjar oder Hadjar auf Aaron?
16 Punkte.
Boah, Digga, also muss ja bedenken, das waren 12, glaube ich, davor oder so, ne? Also der hat ja richtig kassiert jetzt. Das ist bitter.
So, dann gucke ich mir jetzt einfach noch mal kurz die Standings in der Formel 3 an. Wenn wir schon bei der Formel 2 das gemacht haben, da ist immer noch Mini auf 1 vor Lindblad, der natürlich sehr viel Boden gut gemacht hat mit 2 Siegen. Er ist nur 6 Punkte hinter Mini. Browning, 1 Punkt hinter Lindblad auf 3. Olli Goethe auf 5. Tim Tramnitz auf 10.
Sehr schön.
Ja. Und Sophia Flörsch auf 27.
Ach du Scheiße. Okay, gut. Dann kommen wir zu Kicktipp. Schauen wir uns das mal an. Gewinner des Wochenendes. Simon der Echte hat auch Hamilton auf 1 getippt. Also GGs an der Stelle. Sogar Verstappen auf 2 und Norris auf 3, sehe ich gerade.
Das ist stark.
Einfach Top 3 direkt richtig gehabt im Rennen. Genau, also 29 Punkte an der Stelle. Simon der Echte ist Nummer 1. Und dann haben wir 2 geteilt. Zweite. Einmal Thompson mit 24 Punkten und R.RTH mit 24 Punkten und die Gesamtführung übernimmt Simon der Echte, 2 Punkte hochgegangen, dann Fossi-Bärchen geht 1 runter auf 2 und Nico geht runter auf 3. Es bleibt sehr, sehr eng oben an der Spitze. Anni auf 4, Sergian auf 5. Also es bleibt ein spannender Kampf bis zum Ende der Saison.
Das ist doch geil. Und in F1 Fantasy hat dieses Rennwochenende gewonnen Fighters 1.0 vor Raphael und Finn. Und damit ist es in der Gesamtwertung wie folgt. Maurice immer noch auf 1, Felix immer noch auf 2 und Luki ist auf Platz 3, von Platz 5 auf Platz 3 gesprungen.
Das hört man doch gerne.
Das ist doch schön.
Sehr schön. Perke, an der Stelle bedanke ich mich bei dir für diese wunderschöne Episode.
Ich bedanke mich auch bei dir.
Oh, das ist ja herrlich. Harmonie, Harmonie. Es ist kein Beef. Es ist doch herrlich. So, wenn euch der Podcast gefallen hat und euch die Silverstone Post-Weekend Show gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter. Schaut auch gerne noch auf Twitter @undercut.de bei Perke vorbei. Da findet ihr alle Fahrervorstellungen für junge Fahrer und sonstige Infos. Ansonsten kommt auch gerne in die Discord. Da könnt ihr mit anderen Leuten einfach chatten, F1-News abhaschen und so. Also, es lohnt sich auf jeden Fall. Links dazu findet ihr alle in der Episodenbeschreibung. Falls diese nicht funktionieren, checkt einfach mal bei unserem Instagram-Profil @undercut vorbei. Genau, Perke, du noch irgendwas zu sagen? Ansonsten würde ich es hier closen.
Ich habe gar nichts zu sagen.
Perfekt. Falls ich es noch nicht gesagt hatte, 5 Sterne da lassen. Das ist immer super. Und dann hören wir uns in einer Woche. Leider nicht am Donnerstag, aber wir hören uns am Montag zu What If. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.